Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Mit Ingrid Wenzel.
Hallo und herzlich willkommen. Wenn man selber nicht drinsteckt, klingt die Welt der Influencer fremd und mysteriös.
Alexis SAV zum Beispiel hat fast 150.000 Follower auf Twitch und streamt ab und zu mit Leuten wie Honeypoo und tritt in Videos mit Revi auf. PS Tussi kann man in der Kabel-1-Serie Trucker Babe sehen. Und Gwendolyn Celine war bei Worldwide Wohnzimmer zu Gast, macht Werbung für Julian Bams Modemarke und spielt sogar in einem Musikvideo von ihm und Knossi mit für einen Song mit einem überraschend passenden Songtext.
WhatsApp-Gruppe, komm rein, die
Das ist ein Ausschnitt aus einem YouTube-Video über einen mutmaßlichen Betrugsfall. Wir sprechen hier gleich über eine Online-Plattform, auf der Fans gehofft hatten, dass sie dort mit Influencerinnen chatten können, ganz privat, aber wahrscheinlich Geld ausgegeben haben und mutmaßlich gar nicht wirklich mit ihren echten Stars gesprochen haben. Was genau dahinter steckt, ist gleich unser erstes Thema. Schön, dass Sie mit dabei sind. Wenn Sie durch Ihren Chatverlauf schauen, ploppen da diese Tage vielleicht hier und da Nachrichten mit frohe Weihnachten auf. Klar, von Verwandten und Freunden. Aber wäre es nicht eine schöne Abwechslung, wenn einem plötzlich mal ein Promi einen Weihnachtsgruß schickt oder man generell einfach mal mit Promis chatten könnte? Genau das erhofften sich zahlreiche Fans mit Promis und Influencern privat chatten, und zwar über die Plattform Fanblast. Dort konnten Nutzer die mutmaßliche Handynummer von Influencern bekommen und Kontakt aufnehmen gegen Geld. Die Antworten klangen und lasen sich dann auch so wie die der Stars, aber sollen mutmaßlich nicht von ihnen selber kommen, sondern von einer Agentur. Der YouTuber Robin Blase hat auf seinem Kanal Rob Bubble eine Recherche veröffentlicht, in der es genau darum geht. Hier mal ein Einblick.
Ich bin seit rund einem Jahr undercover an diesem Thema dran. Ich habe mit Whistleblowern gesprochen.
Wenn du dir diese Nummer kaufst und auf WhatsApp schreibst mit deinem Handy, landest du quasi bei mir.
Ich habe einen intimen Einblick in Nachrichten bekommen, mit denen Fans regelrecht unter Druck gesetzt werden, Geld auszugeben.
Ey, überleg mal, der sagt, er verdient 1,6 netto und hat einfach schon mehr als ein ganzes Monatsgehalt in diesen Chat reingebogen.
Ich habe Leute in diese Welt eingeschleust.
34.000 Euro Umsatz, was wäre dann meine Provision dabei?
Es geht um mutmaßlich Millionen von Euro.
Also es geht um mutmaßlich viel Geld, es geht um mutmaßlichen gewerbsmäßigen Betrug. Wir können die Anschuldigungen hier nicht unabhängig prüfen, aber möchten über dieses Geschäftsmodell und die Recherche dahinter sprechen mit dem YouTuber Robin Blase. Hallo.
Hallo.
Bevor wir zu deiner Recherche kommen, lass uns kurz über dieses Geschäftsmodell sprechen, um das es da geht. Also es gibt Apps, auf denen Fans von Influencern mit den Influencern chatten können gegen Geld. Wie genau funktioniert das?
Also tatsächlich ist es in den meisten Fällen WhatsApp. Also über WhatsApp mit ihrem Idol, mit ihrem Lieblingsinfluencer, ihrer Lieblingsinfluencerin schreiben.
Also zum Beispiel bei OnlyFans, der Plattform, da bezahlt man Geld und dann wird Content von Influencern freigeschaltet. Aber das Besondere an diesem Geschäftsmodell ist ja, dass die Fans dachten, sie chatten wirklich jetzt in Echtzeit und nur sie privat mit ihren Stars.
So kann man das sagen, genau. Also die Plattform WhatsApp hat natürlich eine Nähe, die man so nicht gewohnt ist mit Promis. Also ich persönlich habe auf WhatsApp nur Kontakt mit Leuten, die ich persönlich kenne. Und das gibt dem Ganzen natürlich eine andere Nähe.
Lass uns mal über deine Recherche sprechen. In deinem YouTube-Video gibst du auch an, dass schon andere an diesem Thema dran waren. Du erzählst dann aber, dass es nur die Spitze des Eisbergs war, dass du ein Jahr lang recherchiert hast und sogar Leute in dieses Geschäft eingeschleust hast. Wie bist du bei deiner Recherche vorgegangen?
Also angefangen hat alles mit einem Whistleblower, der sich gemeldet hat und meinte, ich arbeite hier bei einer Agentur und das, was die machen, das finde ich gar nicht okay und das muss an die Öffentlichkeit. Und dann habe ich mich erstmal mit dem lange zusammengesetzt, habe mich mit ihm unterhalten und versucht zu prüfen, kann das überhaupt stimmen? Also kann das sein? Weil das hörte sich schon alles sehr absurd an. Und um das zu bestätigen, habe ich dann mit seiner Hilfe noch Kontakt zu einem zweiten Whistleblower aufbauen können und habe unabhängig mit dem auch nochmal gesprochen. Und der hat mir sehr viele Dinge nochmal bestätigen können, unabhängig das quasi auch nochmal erzählt. Und dann war ich mir relativ sicher, okay, da ist irgendwas. Und dann war der nächste Schritt erstmal zu recherchieren, okay, was finde ich denn öffentlich alles raus? Was finde ich im Handelsregister? Was finde ich auf der Website? Was sehe ich auf den Profilen von den Influencern? Wie werben die dafür? Kann das alles sein? Und was dann, also das Bild, was sich für mich relativ schnell aufgemacht hat, ist, dass ich als Influencer selber das für relativ unwahrscheinlich gehalten habe, dass Influencer mit ihren Fans schreiben, weil, wenn ich ganz ehrlich bin, das würde ich selber nicht wollen. Also ich würde nicht 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche zugespammt werden wollen auf WhatsApp von lauter Leuten, die irgendwas von mir wollen. Also so sehr ich die Leute, die meine Videos gucken, schätze, das würde ich nicht wollen. Und deswegen habe ich das für dann glaubhaft gehalten, dass das vielleicht nicht ganz so funktioniert. Und habe dann im nächsten Schritt geguckt, okay, wir schleusen da einmal eine Influencerin bei der Plattform ein und wir schleusen einen Chatter bei der Agentur ein und gucken einfach, was denen erzählt wird.
Und es soll da um eine Agentur gehen, die sich dann halt als die Influencer ausgibt und in deren Wortlaut quasi immer zurückschreibt. Ich habe mich auch schon gefragt, das scheint wirklich ganz viel Arbeit zu sein, wenn die Influencer wirklich selber die ganzen Nachrichten schreiben würden. Und am Ende ist es ein Geschäftsmodell, weil User, Fans dort zum Teil viel Geld gelassen haben.
Genau, also das Modell mutmaßlich funktioniert das so. Die Influencerinnen verkaufen ihre Handynummer. Die Beträge sind mal höher, mal niedriger. Ich glaube, das Höchste, was ich gesehen habe, war irgendwie 49,99. Oft ist es aber auch reduziert, weil das anscheinend nur der Einstieg in das Modell war. Das heißt, es wird so auch ein bisschen vorsortiert, könnte man sagen, wer überhaupt bereit ist, Geld auszugeben für so einen Dienst. Dann kaufen die Leute diese Handynummer. Das wird wurde über Instagram viel beworben. Und dann denken sie, okay, ich kann jetzt mit meinem Idol persönlich schreiben. Die Antwort kam dann aber mutmaßlich in manchen Fällen eben von einer Agentur, die dann, es geht hier viel um Frauen, die eben auch auf Plattformen wie OnlyFans Erotikinhalte anbieten, die dann angefangen haben, mit den oft Männern zu flirten und ihnen dann, nachdem da so eine, ja, Bindung aufgebaut wurde, mutmaßlich, dann Bezahlinhalte, was auch über die Plattform Fanblast funktioniert, Bezahlinhalte in diesen WhatsApp-Chat zu posten. Und dann haben Fans da Geld ausgegeben, haben die gekauft. Und die Summen, die ich da teilweise sehen konnte, die gingen mutmaßlich dann in die 1.000 Euro für ein Bild teilweise. Das heißt, da wurde dann sehr viel Geld gemacht. Und ein Fall, der in meinem Video auch vorkommt, da geht es dann nochmal in eine ganz andere Richtung. Da wurde mutmaßlich einem Fan gegenüber behauptet, dass eine Influencerin in einer Notsituation wäre. So wirkt es zumindest in den Chats für mich. Und diese Person hat dann angeblich 16.000 Euro gezahlt, mutmaßlich vielleicht sogar mehr, um ja, dieser Person zu helfen, weil er dachte, er schreibt hier gerade mit seiner Lieblingsinfluencerin.
Gerichte in Hamburg haben das Vorgehen per einstweilige Verfügung untersagt, weil es sich um eine Irreführung der Verbraucher handele. Auch die Verbraucherzentrale warnt. Gab es nach deiner Veröffentlichung des YouTube-Videos vor einer guten Woche eigentlich noch mehr Konsequenzen?
Also soweit ich das überblicken kann, nicht wirklich. Also was passiert ist, Fanblast selber hat ein Statement rausgebracht, wo sie meint, dass man sich bei ihnen melden kann, wenn einem sowas auffällt und dass das nicht okay ist. Und haben daraufhin wohl, ich weiß nicht, ob es auf quasi Wirken der Plattform hin war oder weil die Influencerin das wollten, aber die drei Frauen, die in meinem Video thematisiert sind, zumindest zwischenzeitlich, als ich zuletzt geguckt habe, waren deren Profile nicht mehr aufrufbar. Wirkte so, als wären sie gelöscht worden. Und auch die Startseite von Fanblast ist komplett verändert. Ganz viele von den prominenten Gesichtern, die man da vorher gesehen hat, sind da nicht mehr drauf. Stand jetzt, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, sind es nur noch drei Leute, die da drauf sind. Und das sind alles drei Männer. Und ich glaube, alle drei auch aus dem Musikbereich. Einer davon ist auch englischsprachig auf Social Media unterwegs. Deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass die da vielleicht auch gar nichts von mitbekommen haben.
Ich würde gerne abschließend nochmal fragen, du hast ja in deiner Recherche auch gesagt, dass du wirklich intime Einblicke auch in solche Chats bekommen hast. Und was mir auch in deinem Video aufgefallen ist, dass du mehrfach betonst, dass du nicht den Opfern, die dachten, dass sie mit Influencern chatten, dass du denen wirklich nicht die Schuld gibst und sagst auch, dass du Mitleid mit denen hast, weil es da um wirkliche Menschen und wirkliche Bedürfnisse geht?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, das, was ich da so rausgelesen habe aus diesen Chats, ist, dass das oft sehr einsame Menschen sind. Also ein Chat, den ich vorlese, da berichtet der User S22 auch, dass er noch Jungfrau ist, Schwierigkeiten hat, eine Freundin zu finden. Mit 22 war er vermutlich in der Corona-Zeit noch in der Schule und hat da vielleicht auch so die Zeiten, die keine Ahnung, ich in der Schulzeit hatte, wo man so zum ersten Mal dann eine Freundin hatte und so weiter, vielleicht auch nicht in Person mitnehmen können. Gleichzeitig heutzutage, gerade für jüngere Menschen, findet Dating ja in vielen Teilen auch nur noch auf Plattformen wie Tinder und Bumble und Hinge und so weiter, also auch in Chats komplett nur statt. Also es ist nicht so weit hergeholt, dann zu denken, ich flirte jetzt einfach mit einer Person auch über WhatsApp, wo wir uns noch gar nicht getroffen haben, weil das eben die Grundlage für Dating heutzutage oft ist. Und da dann denen wie die Schuld zu geben, dass sie das geglaubt haben, finde ich sehr schwierig, weil das sind, wie gesagt, Leute, die sehr bekannt sind, die sehr berühmt sind, die sehr reich sind. So, warum sollten die lügen? Also man vertraut denen ja, man sieht denen ja jeden Tag bei ihrem Leben zu. Da glaubt man erstmal, dass das stimmt. Dann im nächsten Schritt ist Dating heutzutage so. Und dann sind es zusätzlich auch noch Leute, die einsam sind und natürlich sich dann vielleicht auch so ein bisschen an diese Hoffnung klammern. Also ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen. Und ich verstehe auch Leute, die sagen, okay, ich würde da nicht drauf reinfallen. Aber ich glaube, dass jeder schnell in eine Situation kommen könnte, gerade heutzutage, wo Einsamkeit ein so großes Thema ist, wo man sich freut darüber, jemanden zu haben, mit dem man schreiben kann. Und die Person antwortet auch 24 Stunden, 7 Tage die Woche und ist sehr erpicht darauf, das Richtige zu sagen, weil sie damit mutmaßlich Geld verdient. Also ne, das ich persönlich kann sehr gut nachvollziehen, wie solche Dynamiken entstehen.
Die Plattform Fanblast soll mutmaßlich Fans getäuscht haben, die glaubten, mit echten Promis und Influencern zu chatten. YouTuber Robin Blase hat dazu ein Jahr lang recherchiert und seine Recherche auf seinem YouTube-Kanal hochgeladen. Danke für den Einblick in deine Arbeit hier im Kompressor.
Vielen Dank für die Einladung.
In unserer Weihnachtsserie Zu Unrecht Vergessen schauen wir auf Altes, Unbekanntes, Zu Unrecht Vergessenes und entdecken es neu. Oder vielleicht kennen Sie die ausgegrabenen Schätze und sagen, jawohl, endlich spricht mal jemand drüber. Jetzt geht es um einen Film, Southland Tales heißt der. Der Film kommt vom Regisseur Richard Kelly. Der ist bekannt für einen anderen Film, und zwar seinen Kultfilm Donnie Darko. Und diesen zweiten Film, Southland Tales, den kennt keiner mehr so richtig. Warum das so ist und warum der Film trotzdem fast 20 Jahre nach Erscheinen ein echter Geheimtipp ist, also Zu Unrecht Vergessen, davon überzeugt mich jetzt mein Kollege und Filmkritiker Kai Sarabi. Hallo.
Na, ich hoffe, ich schaffe das, dich zu überzeugen.
Ja, schauen wir mal, worum geht's in dem Film überhaupt? Der Film ist ja von 2006 und du bringst ihn jetzt mit. Warum? Worum geht's da?
Ja, das ist gar nicht so einfach zusammenzufassen, aber ich versuch's mal. Der Film spielt im Jahr 2008 und wenige Jahre vor diesem Jahr hat es auf dem Boden der USA weitere Terroranschläge gegeben. Wir erinnern uns alle natürlich noch an 9/11, was so das dominierende Event der Nullerjahre war. Und in dieser alternativen Realität hat es eben 2008 Atombomben-Terroranschläge in den USA gegeben. Die USA sind in der Folge zum totalitären Überwachungsstaat geworden. Der Präsidentschaftswahlkampf steht dann an. Wir erinnern uns alle, 2008 hat ja in der Realität Barack Obama gewonnen. Hier in dem Film hat der republikanische Kandidat Bobby Frost sehr gute Chancen auf die Präsidentschaft. Und das vor allem, weil er gemeinsame Sache mit dem mysteriösen deutschen Wissenschaftler Baron von Westfalen macht. Und das ist nur der Hintergrund für die eigentliche Handlung, denn wir treffen dann auf Boxer Santeros, der von Dwayne The Rock Johnson gespielt wird, ein Actionfilmstar mit Amnesie und einer Affäre obendrein noch mit einem wirklich sehr umtriebigen Pornostarlet namens Krista Now, die gespielt wird von Sarah Michelle Gellar. Und die beiden haben zusammen ein Drehbuch geschrieben.
Das Grundkonzept ist folgendes. Ich spiele einen LAPD-Cop, der nicht ist, was er scheinbar ist. Er ist ein paranoider Schizophrener, der eine übernatürliche Gabe hat. Er sieht Dinge und spürt, wie sich die Stadt verändert.
Die Kriminalitätsrate steigt grundlos apokalyptisch an. Die Welt steht kurz vor ihrem Untergang. Und er ist der Einzige, der die Wahrheit erkennt.
Welche Wahrheit?
Ja, und dieses Drehbuch, das die beiden geschrieben haben, das sagt nicht weniger als das Ende der Welt voraus. Und im Verlauf des Films trifft dann das, was die beiden aufgeschrieben haben, auch nach und nach ein.
Also der Film, ich höre daraus, hat aktuelle Bezüge, Terror, Überwachung. Kam der damals einfach nicht gut an oder warum ist der Film vergessen worden?
Ja, er ist aus demselben Grund vergessen worden wie so viele andere Filme. Es ist einfach ein katastrophaler Flop geworden. Ich glaube, das hatte auch mehrere Gründe. Viel hatte aber mit der vermasselten Weltpremiere in Cannes 2006 zu tun. Damals soll wohl so die Hälfte der Leute aus der Vorführung rausgegangen sein. Das wurde auch geboot, also ein richtiges Desaster. Und wenn man sich die Kritiken von damals durchliest, die Kritiker haben diesen Film zum allergrößten Teil einfach gehasst. Denen war das zu wild, denen war das zu trashig, denen war das zu viel durcheinander. Und in der Folge hat dann eben auch das Studio das Vertrauen in den Film verloren. Der Film wurde um ganze 20 Minuten gekürzt. Die Special Effects wurden auch nie so ganz fertiggestellt. Also was wir da heute sehen, das ist eher wie so die schnell fertig gemachte Billigvariante. Und dann ist er im Kino auch ein bisschen versenkt worden. Also in den USA wurde er gerade mal in 63 Kinos gezeigt. In Deutschland ist er sang- und klanglos auf DVD veröffentlicht worden. Und wenn man ehrlich ist, ist mit diesem Film auch ein bisschen die Karriere von Richard Kelly krachen gegangen. Der hat danach nur noch einen weiteren Film gemacht, einen Gruselfilm mit Cameron Diaz nach The Box, der auch nur mittelmäßige Kritiken bekommen hat und in Deutschland auch gar nicht im Kino zu sehen war. Ja, und seither ist er so ein bisschen als Produzent unterwegs, hat keinen Film mehr gedreht. Und ich finde, das hat er aber auch alles nicht verdient, weil Southland Tales ist einfach ein prophetischer Fiebertraum sozusagen, dessen Wahrheitsgehalt sich auch jetzt erst so richtig zeigt.
Weil du ihn aus heutiger Sicht viel aktueller schaust?
Ja, genau. Also diese Zukunft, die Southland Tales zeigt, das waren ja damals zum Zeitpunkt, an dem der Film rauskam, nur so 2 Jahre. Also der Film feierte 2006 Premiere in Cannes und spielte dann eben im Jahr 2008. Und wenn man sich diesen Film heute anschaut, dann wirkt das wie so eine eigentlich leicht verschobene Beschreibung unserer Gegenwart 2025. Also wenn wir zum Beispiel diese Figur des Baron von Westfalen nehmen, das ist so eine Art flamboyanter Superschurke in Glitzerkostümen. Der lungert da immer so ein bisschen im Hintergrund rum, zieht auch offenbar die Strippen in der Präsidentschaftskampagne des Republikaners Bobby Frost und finanziert die maßgeblich mit und hat dann eben auch noch eine neue Energietechnologie entwickelt, mit der unter anderem Autos und die amerikanische Kriegsmaschinerie betrieben werden. Und das ist so ein bisschen wie so eine Mischung aus Elon Musk und Graf Dracula, wenn man das so mit heutigem Blick sieht. Und auch ästhetisch gibt es da, finde ich, erstaunliche Parallelen zu unserer Gegenwart. Also wie der Film geschnitten ist, diese permanente Gleichzeitigkeit von sozusagen Pornostars, die in Talkshows über Quatsch reden, dem Dritten Weltkrieg, der da auch noch stattfindet, der als Fernsehspektakel inszeniert wird und diese ganzen vielen verschiedenen Handlungsstränge in diesem Film, das erzeugt so ein ganz gegenwärtiges Gefühl der Überforderung, auch wie man es heute kennt, wenn man einfach zum Beispiel seinen TikTok-Feed durchscrollt. Also es ist fast so ein bisschen wie Doomscrolling der Film, könnte man sagen. Und ein Moment, der ist mir jetzt beim nochmal Schauen aufgefallen, das ist so eine Szene relativ am Anfang, da ist die Frau von Bobby Frost, von dem republikanischen Präsidentschaftskandidaten, eröffnet so eine Filiale der Überwachungsbehörde und zitiert dann eben Martin Luther King an. Das ist wirklich nur ein ganz kleiner Moment, aber es zeigt eben auch, wie Richard Kelly schon vor 20 Jahren diese totale Sinnentleerung von politischen Zeichen und Symbolen vorausgesehen hat, die wir ja heute aus der Trump-Ära und auch in Deutschland von der AfD sehr gut kennen. Also diese irrsinnige Gleichzeitigkeit von Krieg, totalitärer Überwachung und Entertainment, das finde ich bemerkenswert gegenwärtig.
Also der Film sagt im Film die Zukunft voraus, das Ende der Welt. Kannst du denn aus dem Film dann etwas über den heutigen Umgang, also mit der Gegenwart dann ziehen?
Also ich fürchte, dass der Film da nicht viel so Tröstliches anzubieten hat. Es ist jetzt kein großer Spoiler, wenn ich sage, dass er im wahrsten Sinne des Wortes mit dem Weltuntergang endet. Aber dieses Gefühl von Doom, von drohendem Weltuntergang, das ist zumindest bei mir und auch bei vielen Leuten so, die ich kenne, so ein Gefühl, das sich so langsam breit macht und immer so im Hintergrund mitwabert, vor allem wenn man so die Nachrichten durchscrollt. Und dann finde ich es schon so ein bisschen tröstlich zu sehen, dass schon vor 20 Jahren sich bei einigen Leuten dieses Gefühl breit gemacht hat, das Chaos, der Überforderung und dass dieser Film das eben jetzt spiegelt. Da fühle ich mich irgendwie so ein bisschen gesehen einfach. Gleichzeitig aber muss man fairerweise sagen, das Ende der Welt macht natürlich als Ende des Films auch wenig Hoffnung, dass wir irgendwie aus dieser Misere, aus Klima, drohendem Krieg und allem anderen irgendwie wieder rauskommen könnten. Aber ich finde, der Film lohnt sich trotzdem, weil er wahnsinnig unterhaltsam ist. Er ist auch einfach sehr witzig und wirklich ein absolut zu Unrecht übersehenes Science-Fiction-Meisterwerk, würde ich sagen.
Also damals ein Flop, heute lobst du ihn. Und für alle, die ihn vielleicht selber anschauen möchten, Southland Tales heißt der Film, gibt es auf DVD und Blu-ray. Das habe ich schon lange nicht mehr gesagt, aber Sie können den Film auch streamen, zum Beispiel bei Amazon Prime oder Apple TV. Vielen Dank, Kaiser Rabi, fürs Aus der Kiste holen.
Ja, sehr gerne.
Wir nähern uns dem Jahresende und schauen noch einmal, was wir womöglich übersehen haben an tollen Games, Filmen oder Comics in unserer Kategorie zu Unrecht vergessen oder in diesem Fall auch zu Unrecht noch nicht entdeckt. Noch nicht ganz so entdeckt ist auf jeden Fall die Comiczeichnerin Rahel Süßkind, findet meine Kollegin und Comic-Experte Jule Hoffmann. Wer ist denn diese Künstlerin?
Ja, Rahel Süßkind ist eine in Berlin lebende Comiczeichnerin. Sie ist in Kasachstan geboren und in Hessen aufgewachsen. Und ich habe sie zufällig vor ein paar Jahren bei einer Lesung erleben dürfen vom Indie-Verlag Colorama hier in Berlin. Da hat sie aus ihren Comics gelesen und das war, ich sag mal, eindrücklich, weil es war sehr weird und sehr bunt. Ich erinnere mich daran, dass da so kleine Herzfiguren mit Armen und Beinen oder andere Teletubby-artige Wesen Sex hatten mit aus dem Boden wachsenden pflanzenartigen Penissen. Genau, das hat mich nicht mehr losgelassen. Ich war direkt hooked und folge ihr seitdem bei Instagram.
Also eine fabelhafte visuelle Welt mit ganz viel Imagination. Welcher Comic konkret ist dann zu Unrecht vergessen, findest du?
Ja, aktuell gefällt mir besonders ihre Reihe Nona und Mascha. Das ist eine Reihe, die hieß ursprünglich Ingenious Rascals, also geniale Halunken oder Gaunerinnen. Und Mascha und Nona, die sind so das coolste Couple unter der Sonne. Also Nona kann man sich vorstellen, das ist so eine großgewachsene Westernheldin mit dem Körper einer Bodybuilderin, mit schwarzen Zöpfen und meistens einem Cowboyhut. Und sie reitet eben oft auf Mascha, dem Bären. Das ist so ein großer Bär, meistens so, kann ich sagen, kettenrauchend. Es gibt eine Zeichnung bei Instagram, da sieht man Nona, die lässig auf dem Motorrad liegt, die Hände hinter dem Rücken verschränkt, die Füße, die Cowboy-Boots, muss man sagen, auf dem Lenkrad. Und im Beiwagen sitzt Mascha mit einem roten Halstuch, rauchend und mit einer Schnapsflasche in der Hand. Das, würde ich sagen, ist so ein Signature-Bild. Und ich habe Rahel Süßkind auch angerufen und sie gefragt, wie sie eigentlich diese beiden Figuren entwickelt hat.
Also Nona, sie sieht auch so mir ein bisschen ähnlich. Und dann habe ich halt mir überlegt, dass ich halt irgendwie wegen dem slawischen Background und so, es gibt ja so eine Geschichte, die heißt Mascha und der Bär. Da gibt es halt Mascha und halt den Bären. Aber ich habe dann gedacht, ich mache einen Bären, der Mascha heißt. Und Nona und Mascha sind halt richtig gut befreundet und erleben halt zusammen irgendwelche Abenteuer. Und sie sind aber auch, wie soll ich sagen, so Halunken halt. Und dann sollte das so ein bisschen so eine Western-Ästhetik haben, aber auch in sowas Slawisches gehen. Deswegen nenne ich das manchmal auch nicht Western, sondern Western wegen Eastern und einem W davor.
Ja, das fand ich sehr interessant. Western, also damit hat sie ja quasi ein völlig neues Genre erfunden. Ein Western, der sich hier in einem slawischen Wald abspielt, inspiriert von dem russischen Volksmärchen, wie sie sagt, Mascha und der Bär. Und hier werden diese beiden Figuren aber eben zu so lässigen Herumtreiberinnen.
Ja, klingt nach einer originellen Verbindung. Und wie geht dann die Story?
Ja, es gibt bisher drei Teile. Das nächste Heft ist übrigens auch für Januar 2026 angekündigt. Und im ersten Teil streifen Mascha und Nona durch einen Wald. Man sieht Nona, wie sie sabbernd schläft auf dem Rücken von diesem großen Bär. Und sie kommen dann an einen See. Da ziehen die beiden sich erstmal jede eine Dose Baked Beans rein. Und Nona badet dann und menstruiert genussvoll in diesen See, der sich komplett rot färbt und fühlt sich danach wie neu. Also da steckt schon so eine feministische, empowernde Ebene drin. Auch generell ist es super schambefreit bis derbe. Es geht die ganze Zeit auch um Saufen, Raufen. Die beiden sprechen sich auch mit Bro an und so weiter. Das gehört alles dazu. Aber leider stört dann diese Idylle an diesem Waldsee ein böser, mächtiger Waldgeist namens Dead Moros, gegen den sie ab da kämpfen müssen. Und da deutet sich dann auch schon so eine politische Ebene an, weil dieser Dead Moros, der terrorisiert den ganzen Wald wie so ein Diktator. Und die meisten Waldbewohner folgen ihm wie hypnotisiert. Nur einige wenige versuchen sich zu wehren und den Wald zu retten.
Und das wird dann zu einem echten, wie sagtest du, Western. Und jetzt natürlich die Frage, wie sieht das Ganze aus? Das am Anfang schon ein bisschen beschrieben, aber wie ist die visuelle Ebene bei ihr?
Ja, es ist visuell ganz großartig. Also es hat ästhetisch ganz viel Anleihen auch aus Videogames. Es gibt Anspielungen auf Zelda oder Resident Evil, aber auch Anleihen aus Anime und Cartoon. Und es gibt auch visuell slawische Einflüsse, wie bestimmte Blumenornamente oder andere Referenzen. Nona und Mascha treffen zum Beispiel auch auf einen Waldbewohner, der so einen Kokoschnik trägt. Das ist so ein traditioneller russischer Kopfschmuck. Oder es taucht eine Babuschka auf, die Nona mit Semetschki attackiert, also diese gerösteten Sonnenblumenkerne, die sie ihr ins Gesicht spuckt. Und insgesamt ist das alles wahnsinnig aufwendig gezeichnet und koloriert, sehr ausdrucksstark mit leuchtend bunten Farben. Ich empfehle jedem, sich das mal anzugucken online. Und Rahel Süßkind hat auch erzählt, wie sehr ihr die Hände wehtun nach diesem ganzen Zeichnen und wie lange der ganze Prozess dauert.
Ich fange mal erstmal an mit so einem ganz groben Sketch. Was kommt in die Panel, wo ist wer, wo wird was platziert und so. Und dann zeichne ich das ganz ordentlich mit einem Bleistift und einem Leuchttisch, zeichne ich dann die Panels vor. Und dann nehme ich halt Tusche und Feder und dann zeichne ich die Outlines nach. Also dann zeichne ich es nochmal. Und dann koloriere ich es mit Wasserfarben. Und dann mache ich noch die Details oder halt Schatten oder so Highlights mit Buntstiften.
Also wie man hört, es ist ein aufwendiger, langer Prozess und das finde ich so beeindruckend, weil sie macht diese Kunst ja ohne Aussicht auf Geld oder Ruhm und verlegt ihre Comics selbst in Zines. Sie kommt ja aus dieser Comic- und Game-Community, da nimmt sie all ihre Inspiration und Motivation her. Und die Comics, die sie macht, sind nicht nur gut erzählt, sondern auch fast jedes einzelne Panel ist ein ganzes Kunstwerk, das man sich eigentlich am liebsten großformatig rahmen und aufhängen möchte.
Ja, ich habe mir es auch gerade angeschaut, also ist der Vordergrund ist genauso wie der Hintergrund sehr elaboriert durchgezeichnet. Also jede Ebene springt einen da wirklich visuell an. Und die Scenes, die du gerade angesprochen hast, also diese selber gemachten, selber verlegten kleinen Magazine mit Bildergeschichten. Die Szene ist recht groß in Deutschland. Es gibt viele Menschen, die das machen, die selber kleine Magazine basteln. Es gibt Festivals dazu. Und sie ist quasi eine von vielen und ist deswegen nicht verlegt, weil es einfach so viele gibt. Oder hat es einen anderen Grund, warum sie das im Eigenverlag macht und noch nicht verlegt worden ist?
Ja, ich glaube, da spielen viele Faktoren eine Rolle. Erstmal kann ich dazu auch nur sagen, ja, die Szene ist groß und es gibt wahnsinnig viele Juwelen, die noch nicht entdeckt sind. Also eigentlich könnten wir wahrscheinlich diese Rubrik über das ganze nächste Jahr fortführen. Bei Rahel Süßkind, glaube ich, gibt es noch einen anderen Grund, weil ich glaube, es liegt auch an ihrem sehr derben Humor, der ja oft auch unter der Gürtellinie ist. Diese Art von Humor findet man eher im internationalen Kontext. Ich weiß von Rahel Süßkind auch, dass sie auch inspiriert ist von dem australischen Comiczeichner Simon Hanselman, der im Avant Verlag auf Deutsch verlegt ist. Und sie nennt auch wirklich sehr verschiedene Einflüsse wie Seinfeld, Rick and Morty, Simpsons, South Park, also auch so Fernsehserien. Ihre Comics platzen quasi vor lauter popkulturellen Bezügen. Aber auf dem deutschen Comicmarkt findet man solche Comics eigentlich weniger, würde ich sagen. Da findet man ja eher sehr ernsthafte Themen, oft so historische Stoffe, Biografien. Also eigentlich viel mehr so Graphic Novels, wenn man diesen Begriff in Abgrenzung zum Comic nehmen will. Was ich zum Beispiel auch interessant fand bei Elisabeth Pich, der Schöpferin von Fangirl, die hat auch eine ganz ähnliche Geschichte hinter sich. Die war erst auf Englisch, auch auf Italienisch und Französisch verlegt, bevor sie 2024 auch auf Deutsch erschienen ist, weil offenbar Verlage hier tendenziell davon ausgehen, dass die deutsche Leserschaft nicht bereit ist für diese Form von Lowbrow-Humor, sage ich mal, der also so ein bisschen radikaler, absurder, vulgärer ist und deshalb aber eben auch so gut zu Comics passt. Und ich glaube, das ist eine Fehleinschätzung, wie man bei Fangirl auch gesehen hat, weil das kam sehr gut hier an. Deshalb kann ich mir gut vorstellen, dass Rahel Süßkind jetzt vielleicht in nicht allzu langer Zeit erstmal in den USA verlegt wird und dann ja vielleicht aber auch eines Tages hier in Deutschland, wo sie lebt.
Und danke, Jule Hoffmann, dass du sie uns vorgestellt hast hier im Kompressor.
Gerne.
Es ist eine simple Wahrheit, aber Filme drehen ist teuer. Und die Filmbranche ist daher auf viel Geld angewiesen. Wo kommt's her? Eine Idee ist es zum Beispiel, Streaming-Anbieter zu verpflichten, in die Filmbranche zu investieren oder die Idee, Steueranreize für Filmproduktionsfirmen zu schaffen. Das muss politisch entschieden werden und es war das zentrale kulturpolitische Projekt von Kulturstaatsminister Wolfram Weimer, die weitere Umsetzung einer Reform der deutschen Filmförderung. Aber es kommt nicht so ganz voran. Die Kritik an der Filmpolitik des Kulturstaatsministers reißt nicht ab. Sie hat sich am Ende des Jahres noch einmal gesteigert. Ihm wird vorgeworfen, die ohnehin schon schwierige Situation der deutschen Filmwirtschaft mit seinen Plänen noch zu verschlimmern. Christian Berndt mit einer filmpolitischen Bilanz des Kulturstaatsministers nach einem halben Jahr im Amt.
Die Kulturpolitik wird mit dieser Regierung und mit mir bestimmt nicht nach rechts gerückt. Sie wird aber auch nicht nach links gerückt. Die Kulturpolitik bleibt an der Seite der Kultur und ihrer Freiheit.
In seiner ersten Rede als Kulturstaatsminister versuchte Wolfram Weimer beim Deutschen Filmpreis, das Misstrauen aus der Filmszene ihm gegenüber zu entkräften. Vielen gilt er seit seiner Schrift, das konservative Manifest von 2018, als reaktionärer Kulturkämpfer. Aber Weimer ging in der folgenden Zeit auf die Branche zu und als er im Sommer erklärte, die von seiner Vorgängerin Claudia Roth geplanten Filmreformen zügig anzugehen, kam aus der Filmbranche viel Lob.
Wir planen, so sieht es der Koalitionsvertrag vor, in den beiden Feldern Steueranreiz und Investitionsverpflichtung nun voranzugehen.
Eine Investitionsverpflichtung für Streamer und TV-Sender sowie Steueranreize für Filmproduktionen hatte schon Claudia Roth geplant. Sie sollten zusammen mit dem 2025 in Kraft getretenen neuen Filmförderungsgesetz verwirklicht werden, aber dazu kam es nach dem Ende der Ampelregierung nicht mehr. Dieses Reformvorhaben ist seit Jahren das wichtigste filmpolitische Projekt und an ihm wird Weimar gemessen werden.
Da ist an der entscheidenden Stelle Enttäuschung da.
Dass Weimar im Sommer erst das Steueranreizmodell auf Eis legte, das schon Claudia Roth nicht rechtzeitig durchsetzen konnte, dafür hat die Geschäftsführerin der Deutschen Produktionsallianz Michelle Müntefering noch Verständnis.
Das Steueranreizmodell war deswegen so schwierig durchzusetzen in der letzten Legislaturperiode, weil dieses Gesetz auch durch den Bundesrat muss, weil es die Länder betrifft.
Auch dass stattdessen der Kulturstaatsminister den Filmförderfonds auf 250 Millionen mehr als verdoppelt hat, findet Müntefering als Übergangslösung richtig. Aber kein Verständnis hat sie dafür, dass Weimar keine gesetzliche Investitionsverpflichtung einführt, die wie das Steueranreizmodell im Koalitionsvertrag als Ziel festgelegt ist, sondern mit den Streamern nur eine freiwillige Abgabe verhandelt hat.
Das sind rund 1,8 Milliarden, die Netflix, Amazon und Co. hier investieren wollen über 5 Jahre. Und mit einem Gesetz wären bis zu 3,8 Milliarden bei 15% einer Investitionsverpflichtung möglich.
Investitionsbooster nennt Weimar das zugesagte Geld, aber in der Branche ist man sich einig, dass die finanziellen Zusagen der Streamer noch unter dem liegen, was sie angesichts ihres Wachstums eh investieren würden. Auch für den Vorstandsvorsitzenden des Verbandes unabhängiger Filmverleiher Björn Hoffmann ist Weimars Plan enttäuschend.
Was die Investitionsverpflichtung angeht, ist meiner Meinung nach leider nicht der politische Wille da, das umzusetzen. Weil das ist ja nun wirklich was relativ Einfaches, was man gesetzgeberisch sicherlich ohne große Widerstände auf den Weg bringen könnte. Da ist offensichtlich eine Lobbyarbeit gemacht worden, die das verhindert hat.
Aus dem Kulturstaatsministerium heißt es, mit der freiwilligen Selbstverpflichtung wolle man Strafmaßnahmen der Trump-Regierung verhindern. Allerdings passt das für viele nicht zu Weimars offensiver Kampfansage an die US-Tech-Konzerne, die er zu einer Digitalabgabe verpflichten will. Mehr erwartet vom Kulturstaatsminister hat auch der langjährige UFA-Geschäftsführer Nico Hofmann.
Ich habe das Gefühl, dass die wirkliche Durchsetzungskraft, der wirkliche politische Wille da nach wie vor nicht da ist. Das ist im Moment so ein etwas lauwarmes Programm mit teilweise schön gefärbten Zahlen. Also ich würde mal sagen, Wolfram Weimar steht garantiert im Moment unter Druck, wirklich jetzt beweisen zu müssen, dass er es ernst meint.
Gerade weil die deutsche Filmwirtschaft im Moment in einer der schlimmsten Krisen ihrer Geschichte steckt. Auch die Vorstandsvorsitzende des Hauptverbandes Deutscher Filmtheater, Christine Berg, ist ernüchtert.
Ich kann natürlich vor allen Dingen für die Kinos erstmal sprechen. Da sind wir sehr enttäuscht, weil im Koalitionsvertrag festgehalten wurde, dass die Kinos eine Investitionsförderung bekommen, vor allen Dingen im ländlichen Raum, wo wir es wirklich dringend benötigen. Und bisher steht beim Zukunftsprogramm Kino, welches die Investitionsförderung der Kinos in den letzten Jahren war, eine Null. Deshalb unser Fazit, leider bis jetzt nicht eingelöst, was im Koalitionsvertrag drin steht.
Diesen Vorwurf hört man viel aus der Branche, denn Weimar muss nicht wie seine Vorgängerin innerhalb der Regierung um sein Vorhaben kämpfen. Fehlende politische Rückendeckung als Quereinsteiger aus der Medienbranche durfte deshalb eigentlich nicht der Grund für die mangelnde Umsetzung der Koalitionspläne sein. Vielmehr wachsen in der Branche inzwischen die Zweifel, dass der Kulturstaatsminister überhaupt filmpolitische Ziele hat.